Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schmiedings Blick, heute am 30. April. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Einmal pro Woche spreche ich mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding über aktuelle Themen, die Anleger beschäftigen. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge unseres Podcasts, denn wir feiern ein kleines Jubiläum mit unserem Podcast. Heute erscheint unsere 250. Folge. Wir haben hier in den letzten Jahren viele spannende Gespräche geführt und wir freuen uns schon auf viele weitere Ausgaben von Schmiedings Blick. Und nun tauchen wir in unser Thema heute ein. Wir sprechen heute schwerpunktmäßig über die Konjunktur in Deutschland und Europa. Holger, dir erstmal herzlichen Dank für die 250 Folgen, hat ganz viel Spaß gemacht. Und nun beginnen wir doch bitte mit einem kurzen Rückblick. Heute Morgen hat das Statistische Bundesamt die ersten Zahlen für die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal veröffentlicht. Wie ist die deutsche Wirtschaft ins Jahr 2025 gestartet?
Klaus, zunächst einmal auch von mir ganz herzlichen Dank für die 250 Folgen und natürlich einen ganz herzlichen Dank auch an alle, die uns dabei geholfen haben. Erfreulicherweise hat die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal etwas zulegen können, 0,2% Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Sowohl der private Verbrauch als auch besonders erfreulicherweise die Investitionen waren etwas stärker als Ende letzten Jahres. Aber wir sollten das in einem größeren Zusammenhang sehen. Dieses leichte Wachstum, 0,2% gegenüber Vorquartal, gleicht ja nur den Rückgang im Schlussquartal 2024 aus. Das ist noch keine echte Trendwende. Gegenüber dem Vorjahr lag die deutsche Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten des Jahres immer noch leicht im Minus.
Und wie sehen die Zahlen für die Eurozone insgesamt aus? Auch dieses Ergebnis gab es ja heute Morgen. Wahrscheinlich lief es anderswo etwas besser als in Deutschland?
Alles in allem lief es anderswo in der Eurozone besser als in Deutschland. Die Zahl plus 0,4% gegenüber Vorquartal, dieses Wachstum 0,4% im ersten Quartal, hat etwas nach oben überrascht. Das liegt ein bisschen an einem irischen Sondereffekt. Die irischen Zahlen sind wegen des kräftigen Hin und Hers der Wirtschaftsaktivität zwischen Irland und Nordamerika oftmals sehr, sehr volatil. Aber selbst wenn wir das rausrechnen, ist die Eurozone gegenüber dem Vorquartal wohl um 0,3% gewachsen. Das ist also etwas besser als die 0,2%, die Deutschland als Plus erzielt hat. Schauen wir auf einzelne Länder in der Eurozone, so sehen wir, dass es in Frankreich derzeit ähnlich aussieht wie in Deutschland. Dort hat die Wirtschaft im ersten Quartal zwar nur um 0,1% zugelegt, also etwas weniger als in Deutschland. Dafür war die Wirtschaftsleistung Ende letzten Jahres dort in Frankreich auch nur ganz leicht zurückgegangen. Deutschland und Frankreich beide, nehmen wir die letzten beiden Quartale zusammen, stagnieren derzeit. In Spanien haben wir dagegen ein echtes Plus gesehen, ein kräftiges 0,6% gegenüber dem Vorquartal. Und auch Italien konnte Anfang des Jahres ganz gut zulegen, 0,3% plus nach einem Plus von 0,2% Ende letzten Jahres. Also alles in allem, Südeuropa ist weiterhin in der Wachstumsliga der Eurozone recht weit oben. Deutschland hat immerhin ein kleines Wachstum im ersten Quartal verzeichnen können.
Holger, einzelne Quartale besagen ja noch nicht viel. Die Zahlen schwanken. Sie werden oft etwas revidiert und können durch zeitweilige Sondereffekte geprägt sein. Insgesamt gesehen tritt die deutsche Wirtschaft aber seit 3,5 Jahren auf der Stelle. In der Eurozone insgesamt ist die Wirtschaft dagegen spürbar gewachsen. Woran liegt das? Ist das mehr eine deutsche Schwäche oder eine außergewöhnliche Stärke anderer Länder?
Klaus, es ist natürlich beides, aber insgesamt überwiegt wohl die deutsche Schwäche. Deutschland hatte einige Schocks zu verkraften. Deutschland war ja wesentlich abhängiger von Energielieferungen aus Russland. Der Energiepreisschock nach Putins Angriff auf die Ukraine hat uns härter getroffen als viele andere Länder. Zudem leiden deutsche Unternehmen zurzeit mehr vom Aufstieg der subventionierten chinesischen Konkurrenz. Wir sind halt besonders auf dem chinesischen Markt aktiv gewesen. Wir sind dort weiterhin sehr aktiv und Deutschland exportiert viele Produkte, Autos und andere Maschinen, eher aus Bereichen, in denen China eben stark wird. Zu diesen eher kurzfristigen Problemen, zu diesen Schocks, kommen jedoch auch zunehmende Strukturprobleme. Die Überregulierung der deutschen Wirtschaft und vor allen Dingen die steigenden Lohnnebenkosten. Dazu haben wir ja weiterhin eine besonders ausgeprägte Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik. Im letzten Jahr der Ampel war diese Unsicherheit so hoch, dass sie tatsächlich diese Unsicherheit zu einem eigenen Investitionshemmnis geworden ist. Insgesamt muss man sagen, Deutschland stand sich in den letzten Jahren oftmals selbst im Wege.
Und wo lief es in der Eurozone in dieser Zeit besonders gut?
Es lief vor allen Dingen in Südeuropa recht gut. Verglichen mit Ende 2019, also der letzten Zeit vor der Pandemie, sehen wir, dass die deutsche Wirtschaftsleistung seitdem nahezu unverändert ist. In Griechenland haben wir ein Plus von 11%. Die portugiesische Wirtschaft ist um gut 9% gewachsen. Spanien hat um 8% zugelegt. Sogar Italien konnte über diesen Zeitraum ein Wachstum von alles in allem etwa 6% erreichen. In Südeuropa sind das vor allem die Früchte der Reformen im Nachgang der Eurokrise. Insgesamt haben diese Länder ihre Lektion aus den Zeiten der Eurokrise gelernt. Wobei in Italien allerdings auch eine zwischenzeitlich recht lockere Fiskalpolitik dazukam. Insbesondere ein sehr, sehr übertriebener steuerlicher Anreiz, Wohnungen energetisch zu sanieren, sodass Leute, die das gemacht haben, mehr Geld vom Staat bekamen, als sie tatsächlich für die energetische Sanierung ausgegeben hatten.
Dann kommen wir jetzt zum Ausblick. Was zeichnet sich für die kommenden Monate ab, interessiert mich nun. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump können wir im zweiten Quartal wohl kaum mit Wachstum rechnen, oder?
Klaus, nein, fürs zweite Quartal können wir kaum Wachstum erwarten. Die große Unsicherheit belastet, vor allen Dingen die Unsicherheit über Trump, über die Zollpolitik. Wie geht's da weiter? Wir sehen, die Stimmung trübt sich ein, Investitionen werden zurückgestellt. Unternehmen wissen ja angesichts der Unsicherheit über die Handelsbeziehungen nicht, wo sie denn investieren sollen. Wir rechnen für das zweite Quartal für Deutschland mit einem Nullwachstum, für die Eurozone mit einem ganz, ganz leichten Zuwachs von 0,1% gegenüber dem Vorquartal. Insgesamt dürfte das Frühjahrsquartal ein weitgehend verlorenes Vierteljahr sein für die Wirtschaft.
Apropos Vierteljahr, Trump hat eine Frist von ungefähr einem Vierteljahr, nämlich von 90 Tagen für Verhandlungen gesetzt, also bis zum 8. Juli. Du hast in den letzten Wochen mehrfach gesagt, dass du Abkommen mit den USA erwartest, um den Zollstreit und die Unsicherheit einzugrenzen. Bleibst du bei deiner Einschätzung?
Ja, ich bleibe dabei. Die Schäden der Trumpschen Zollpolitik werden in den USA in den kommenden Wochen wohl immer sichtbarer werden. Zölle heißen ja, dass die Verbraucher höhere Preise zahlen müssen. Und es zeichnet sich derzeit ab, dass eine ganze Menge Waren aus China gar nicht mehr in die USA gesandt werden. Da könnte es durchaus sein, dass in einigen Supermärkten dann einige Regale leer sind. Das werden die Bürger merken. Und ich denke, damit steigt dann der Druck auf Trump, Deals abzuschließen. Trump ist ja in den letzten Tagen und Wochen bereits an mehreren Stellen zurückgerudert. Er hat ja diese Verhandlungsfrist eingeräumt. Hier und da hat er auch einige Zölle bereits wieder gelockert. Ich denke, der Druck auf Trump wird so groß, dass tatsächlich am Ende es Deals geben wird. Wahrscheinlich auch bis etwa Jahresmitte einen Deal mit der Europäischen Union.
Jetzt gibst du mir mit dem Zurückrudern ein Stichwort für die nächste Frage. Wenn es dann so kommt, dass Trump einen solchen Teilrückzieher oder das Zurückrudern macht, was würde das für die Konjunktur in Deutschland und der Eurozone insgesamt bedeuten?
Das wäre für uns natürlich positiv. Dann könnten wir wieder auf einen normalen Wachstumspfad langsam einschwenken. Ich denke, dass wir danach, also ab Sommer, weniger Unsicherheit haben werden, dass die Stimmung sich bessern wird, dass Unternehmen und Verbraucher dann wieder etwas mehr Geld ausgeben werden. Also ich rechne ab Sommer wieder mit Wachstum in Deutschland und der Eurozone, mit Wachstum, das diesen Namen verdient.
Und gibt es noch weitere Gründe zu hoffen, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr wieder in Gang kommen wird?
Ja, die gibt es. Zunächst einmal, die Geldpolitik wird auf Dauer wirken. Wir sehen es bereits jetzt, beispielsweise bei den Krediten für Wohnungsbau und für Wohnungskauf. Da nimmt das Kreditvolumen in der Eurozone wieder zu. Da sind auch keine großen Zuwachsraten. Es waren zuletzt im März 1,7% plus gegenüber Vorjahr, noch 1,2% plus im Januar. Aber vor einem Jahr waren diese Zahlen noch negativ. Das heißt, das Kreditvolumen für den Wohnungssektor ging sogar zurück. Wir sehen an dieser Entwicklung, dass die Geldpolitik eben durch die niedrigeren Zinsen langsam die Bürger erreicht. Und wahrscheinlich ist die Europäische Zentralbank ja auch noch nicht am Ende. Sie hat ihren Leitzins, den Einlagensatz, bereits von 4% auf jetzt 2,25% gesenkt. Wir und nahezu alle anderen Beobachter rechnen im Juni mit einem weiteren Schritt auf dann 2%. Und sollte es hart auf hart kommen, sollte es dann doch im Sommer nicht den Beginn eines neuen Aufschwungs geben, sollte Trump also nicht zurückrudern in der Zollpolitik, dann würde wahrscheinlich die Europäische Zentralbank im Sommer und Herbst ihren Leitzins weiter senken müssen, um auf die Art die Konjunktur erst zu stabilisieren und dann letztlich zu beleben.
Jetzt hast du die EZB-Politik angesprochen, aber welche Rolle spielt dabei die neue Bundesregierung?
Klaus, ich denke, dass die neue Bundesregierung hier eine erhebliche Rolle spielen kann. Ich rechne mit drei Effekten. Zunächst einmal, wenn die Regierung dann im Amt ist und zu handeln beginnt, hoffe ich, dass diese lähmende Unsicherheit über die deutsche Wirtschaftspolitik abnimmt. Es war ja wirklich in den letzten 15, 16 Monaten so, dass man kaum wusste, wohin geht es denn. Die Ampel bekam ja in ihrem letzten Jahr kaum noch etwas gebacken. Zum anderen werden natürlich die zusätzlichen Ausgaben für die Verteidigung und die Infrastruktur auf Dauer die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärken. Es wird wohl dauern, bis das Geld tatsächlich ausgegeben wird. Aber ich rechne schon damit, dass im Verteidigungssektor, im teils zivilen, teils militärischen Sektor, in dem Sektor, den man Dual Use, also Doppelverwertung, zivil und militärisch nennt, und auch im Bausektor, dass in diesen Sektoren Unternehmen beginnen, sich vorzubereiten auf die kommenden Aufträge, indem sie bereits jetzt investieren und teilweise Personal aufstocken. Und damit kann bereits im Sommer oder Herbst ein erster kleiner positiver Konjunktureffekt dieser zusätzlichen Staatsausgaben sichtbar werden. Zum Dritten rechne ich damit, dass die Regierung einige Regulierungen abbauen wird. Davon steht ja recht viel im Koalitionsvertrag. Und das ist auf Dauer auch gut für das Wirtschaftswachstum. Das stärkt dann den Produktionsstandort Deutschland. Und was die Eurozone betrifft. Zum einen ist Deutschland ja ein wichtiger Teil der Eurozone. Wenn hier wieder was in Gang kommt, dann hilft das automatisch dem Durchschnitt der Eurozone. Schließlich sind wir etwa 29% der Wirtschaftsleistung der Gesamtregion. Und vor allen Dingen aber, wenn Deutschland wieder in Gang kommt, wird das auch auf die Nachbarländer ausstrahlen. Für fast alle Nachbarländer Deutschlands ist Deutschland ja der wichtigste Handelspartner. Dann wird auch dort die Stimmung und Investitionsbereitschaft steigen. Also die Hoffnung auf die neue Bundesregierung ist Teil unseres Konjunkturausblicks. Wir rechnen eben ab Sommer wieder mit Wachstum und dann mit einem Wachstum, das in den kommenden Jahren ganz vernünftig werden könnte.
Holger, siehst du damit gute Chancen, dass Deutschland die rote Laterne in der Eurozone abgeben und den Wachstumsabstand zu den anderen Ländern entscheidend verringern kann?
Ja, ich rechne schon damit, dass wir den Wachstumsabstand zu anderen Ländern verringern können. Das ist sehr wahrscheinlich und das dürfte spürbar sein. Aber an das Wachstumstempo dieser Wachstumsstars wie Griechenland, Portugal und Spanien werden wir wohl nicht herankommen. Deutschland könnte aber knapp den Euro-Durchschnitt erreichen, mit Wachstumsraten so ab Herbst 2025, die, wenn man sie auf ein Gesamtjahr umrechnen würde, dann vielleicht bei uns bei 1,3 und der Eurozone insgesamt bei 1,5% liegen könnten. Das sind auch jeweils die Wachstumsraten, die wir für den Durchschnitt des Jahres 2026 erwarten. Und das sind für Deutschland und Europa dann eigentlich relativ gute Werte.
Holger, am 6. Mai wird der Bundestag aller Voraussicht nach Friedrich Merz zum neuen Kanzler wählen. Unmittelbar danach wird der Bundespräsident auch seine Minister formell ernennen. Über das neue Kabinett und seine Aufgaben werden wir in der kommenden Woche ausführlicher sprechen, aber gestatte mir eine Frage vorab. Die Union hat Katharina Reiche als neue Wirtschaftsministerin nominiert. Ist sie deines Erachtens eine gute Wahl? Der CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann, der lange Zeit dafür im Gespräch war, wollte diesen Posten dann ja doch nicht übernehmen.
Klaus, Katharina Reiche ist wohl eine gute Wahl. Sie hat vielfältige Erfahrung. Sie hat Erfahrung in der Politik, in der öffentlichen Verwaltung. Sie war ja Staatssekretärin im Umweltministerium und im Verkehrsministerium. Sie hat zudem aktuelle Erfahrung im Unternehmenssektor. Sie leitet ja ein Unternehmen im Energiebereich. Das sind wirklich ganz gute Voraussetzungen, um ein Ministerium zu leiten, das zwar etwas gerupft ist, aber immer noch Ministerium für Wirtschaft und Energie heißt. Und gerade mit ihren Erfahrungen im Energiesektor könnte sie da einiges bewirken. Hohe Energiekosten, eine nicht ganz rationale Energiepolitik, das sind ja Dinge, die Deutschland belasten, die die Bürger belasten, Unternehmen belasten und die bei uns die Qualität des Investitionsstandorts Deutschland beeinträchtigen. Frau Reiche ist zwar von der CDU, aber sie hat in der Partei keine eigene politische Hausmacht. Das heißt vermutlich, dass Bundeskanzler Friedrich Merz die Richtung in der Wirtschafts- und Energiepolitik doch zu einem erheblichen Teil vorgeben kann. Und Merz hat da ja einiges vor, das in die richtige Richtung geht. Wir können nur hoffen, dass Merz dann diesen Themen Wirtschaft und Energie auch selbst genügend Aufmerksamkeit widmet. Denn es wird sicherlich gerade in der Koalition mit den Sozialdemokraten einige Impulse von Seiten der Union, von Seiten des Kanzlers brauchen, damit die Reise für Deutschland hier in die richtige Richtung geht. Ich denke, für diese Position ist Frau Katharina Reiche eine gute Besetzung.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, auch nach diesen 250 Folgen für Ihr wiederholtes Interesse. Nächste Woche werfen wir, wie eben erwähnt, schon einen ausführlicheren Blick auf Deutschland und sprechen unter anderem auch über das neue Kabinett des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz. Für heute bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.